Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Pater, es Filius, es Spiritus Sancti.
Noch immer schwer gezeichnet von einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung hat Papst Franziskus heute überraschend selbst den Segen auf dem Petersplatz in Rom gespendet. Verbunden mit dem Aufruf, möge der auferstandene Christus der gepeinigten Ukraine das österliche Geschenk des Friedens zuteil werden lassen. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen am Ostersonntag. Und genau wie das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche hat auch das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, ein enger Vertrauter Putins, heute für Frieden gebetet. Allerdings für einen, Zitat, Gerechten in den Weiten des historischen Russlands. Die von Putin ausgerufene Waffenruhe, die vor einer Dreiviertelstunde endete, hat indes nicht wirklich gehalten. Und eine Verlängerung lehnt Russland ab. Norbert Hahn über das russische Osterfest in Zeiten des Krieges.
Sergejew Posad, ein mehr als 700 Jahre altes Kloster, 70 Kilometer nordöstlich von Moskau. Zum höchsten Fest der russisch-orthodoxen Kirche kommen die Gläubigen in Scharen. Sie erbitten den Segen für sich und ihre Familien und die Ostergaben, wie die gefärbten Eier oder den Osterkuchen, den Kulitsch. Manche erbitten auch den Segen für die Soldaten an der Front. Ich denke, sie sollten verstehen, dass sehr viele Menschen für sie beten, sich um sie sorgen, an sie glauben und dass ihnen das Kraft, Hoffnung und den Sieg geben wird. Auch an vielen Abschnitten der Front gab es Eier, Kulitsch und den Segen. Wer das heute wirklich in Ruhe genießen konnte, ist unklar. Die von Präsident Putin ausgerufene 30-stündige Waffenruhe wurde offenbar an vielen Frontabschnitten nicht eingehalten. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld dafür. Unabhängig zu überprüfen ist das nicht. Die Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau, das zentrale Gotteshaus der russisch-orthodoxen Kirche. Putin bei der Ostermesse. Er will die Waffenruhe aus humanitären Gründen angeordnet haben. Die Waffenruhe, sie sollte wohl als Signal der Friedensbereitschaft verstanden werden. Gerätselt wird im Westen noch, wie ernst es Putin damit meint. Das Kirchenoberhaupt, Patriarch Kirill, der die Ziele des Kreml in der Ukraine unterstützt. Heute forderte er die Gläubigen im ganzen ostslawisch-orthodoxen Kulturraum zur Einheit auf, auch die abtrünnige Kirche der Ukraine. Wir beten und arbeiten dafür, dass in den Weiten des historischen Russland ein gerechter und dauerhafter Frieden entsteht und keine Kräfte die geistige Einheit des Volkes zerstören können. Und doch scheint für die meisten, die zu Ostern nach Sergejew Posad kommen, die Politik nicht im Mittelpunkt zu stehen. Wir haben durch das Segnen der Nahrung etwas Warmes, sehr Angenehmes von Gott erhalten. Wie ein Schutzengel wird er uns und unsere Kinder ein Stück weit beschützen. Und das ist wahr. Es geht ihnen um Traditionen und um die Familie mitten im Krieg.
Und in Kiew verfolgt Judith Schacht die Entwicklungen für uns. Judith, wie ist diese Feuerpause über Ostern denn aus Sicht der Ukraine abgelaufen?
Ja, über Nacht gab es Luftalarm in mehreren ukrainischen Städten, aber keine Attacken. Man kann da also schon von einer gewissen Entspannung sprechen. Anders sah das Ganze an der Front aus. Da gab es zahlreiche Angriffe mit Drohnen, mit Artillerie. Und Selenskyj hat da heute mehrere Posts dazu abgesetzt. Da soll die Botschaft schon sein, dass die Russen die Waffenruhe brechen und nicht die Ukrainer.
Und vor zwei Tagen hat Donald Trump gedroht, die Vermittlung, um einen Frieden zu beenden, wenn Russland und die Ukraine sich nicht schnell bewegen. Was kann Präsident Selenskyj den Amerikanern denn anbieten?
Ja, er kann immer wieder seinen Friedenswillen zeigen und demonstrieren. Er hat ja erneut angeboten, dass man sofort bereit wäre zu einer 30-tägigen Waffenruhe. Seit Wochen sagt er das schon. Interessant ist, dass die USA heute gesagt haben, dass sie auch eine Verlängerung begrüßen würden. Das kann man jetzt schon als Zeichen werden, dass sie doch aus den Verhandlungen nicht aussteigen wollen, sondern noch weitermachen würden und sich um ein Friedensabkommen bemühen wollen. Und was die Ukraine natürlich noch zu bieten hat, sind Rohstoffe, kritische Mineralien, seltene Erden. Und da soll es nächste Woche schon konkrete Verhandlungen geben. Da will man die USA natürlich bei der Stange halten, weil die Unterstützung durch die USA in Sachen Militärhilfe, aber auch finanzielle Hilfe ist so wichtig für die Ukraine. Also da hat man die Hoffnung, dass man die USA so bei der Stange halten kann.
Jude, danke dir für deine Einschätzungen aus Kiew.
Gerne.
Und das Gespräch habe ich am Abend geführt. Wohl niemand steht in Zeiten größter Unsicherheit weltweit für Millionen Christen so sehr für Halt und Verlässlichkeit wie er. In den vergangenen Wochen hatten viele immer wieder um das Leben des 88-Jährigen gefürchtet und für Papst Franziskus gebetet. Umso größer heute bei vielen die Freude, dass er den Gläubigen überraschend selbst den wichtigen Segen spenden konnte, am höchsten christlichen Feiertag, dem Ostersonntag, dem Tag der Auferstehung Jesus. Aus Rom berichtet Verena Schelter.
Punkt 12 Uhr am Petersplatz. Die mehr als 30.000 Gläubigen blicken gespannt zur Loggia über dem Eingang des Petersdoms. Bis zuletzt hoffen sie, dass Franziskus wenigstens für den Segen Urbi et Orbi persönlich erscheint. Dann, mit einem kleinen bisschen Verspätung, ist er da. Liebe Brüder und Schwestern, frohe Ostern. Das Sprechen fällt dem gesundheitlich stark angeschlagenen Pontifex immer noch schwer. Das Vorlesen seiner Osterbotschaft überlässt er deshalb einem Erzbischof. Darin geht Franziskus auf die vielen Kriege und Konflikte auf der Welt ein und kritisiert den zunehmenden Antisemitismus sowie den Krieg in Gaza. Den leidenden Christen in Palästina und Israel, wie dem gesamten israelischen und palästinensischen Volk, bekunde ich meine Nähe. Auch den Krieg in der Ukraine spricht der Papst an und ruft weltweit zur Abrüstung auf. Den Segen am Schluss spricht Franziskus wieder selbst.
Pater, es Filius, es bist Santi.
Amen. Für mich ist es ein sehr persönlicher Moment, den Papst zu sehen. Und ich wurde sehr katholisch erzogen. Und wenn man dann so ein bisschen in seiner Jugend vielleicht den Glauben auch so ein bisschen aus den Augen verliert, dann ist das nochmal so ein emotionaler Moment, der einen vielleicht zurückführt.
Die Welt steuert in eine gefährliche Richtung. Hoffen wir, dass wenigstens die Worte des Papstes gehört werden. Eine Viertelstunde lang lässt sich der Papst im Anschluss über den Petersplatz fahren. Für die Gläubigen wurde es am Ende dann doch ein Osterfest mit Papst.
Und damit zur Osterbotschaft der Evangelischen Kirche in Deutschland. So starten die Nachrichten mit dir, Jens.
Hoffnung zu haben, trotz allem Negativen in der Welt, dazu hat die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Fehrs die Menschen ermutigt. In ihrer Osterpredigt in Hamburg sagte Fehrs, es sei wichtig, die guten Nachrichten zu teilen. Katastrophenmeldungen gäbe es genug, das Land und die Welt brauchten aber Geschichten von gelingenden Leben, die Kraft geben. Nach dem Beschuss von Krankenwagen des Roten Halbmonds im Gazastreifen hat die israelische Armee Fehler eingeräumt. Vor 4 Wochen hatten Soldaten 15 palästinensische Sanitäter getötet. Zunächst hatte Israel bestritten, dass die Krankenwagen als solche zu erkennen waren. Erst als ein Video auftauchte, wurde der Vorfall untersucht. Als Ergebnis hieß es nun, ein Offizier werde abgesetzt. Von den 15 Toten hätten 6 der Terrororganisation Hamas angehört. In den USA haben gestern landesweit erneut tausende Menschen gegen die Politik von Präsident Trump protestiert. Sie warfen ihm vor, autokratisch zu regieren. In Washington zogen Hunderte vor das Weiße Haus. Sie demonstrierten unter anderem gegen Trumps Abschiebungspolitik. Und auch in Miami machten Protestierende ihrem Ärger lautstark Luft, vor allem über gekürzte Sozialleistungen.
Und damit kommen wir zum Sport und auch zur Fußball-Bundesliga. In der rückt die Titelverteidigung für Meister Leverkusen in immer weitere Ferne, Patrick.
Absolut richtig, Julia. Denn das Unentschieden heute beim FC St. Pauli darf man durchaus als Patzer bezeichnen im Meisterschaftsrennen, ohne natürlich die starke Leistung des Aufsteigers schmälern zu wollen. Der hat heute einen extrem mutigen Auftritt gezeigt gegen den Doublesieger. Und auch wenn Leverkusen seit 32 Spielen auswärts ungeschlagen bleibt, muss sich Bayer allmählich an den Gedanken gewöhnen, die Saison ohne Titel zu beenden. Denn durch das Remis ist der Rückstand auf den FC Bayern auf mittlerweile 8 Punkte angewachsen. Trotz des Startelf-Comebacks von Florian Wirtz.
Der Frust sitzt tief bei Wirtz und Kollegen. Rechnerisch ist sie noch möglich, die Meisterschaft aber wenig realistisch.
Wir müssen ehrlich sein, jetzt ist Ende für uns. Und ja, leider, diese Saison ist nicht gleiche wie die letzte.
Dabei lassen die Leverkusener in den weißen Trikots hier und da schon ihre ungeheure Qualität aufblitzen in einem weitestgehend ausgeglichenen ersten Durchgang. Die Führung für Bayer nach 31 Minuten Freistoß Grimaldo schick per Kopf, nahezu ungedeckt aus 3,5 Metern, sein 18. Saisontor. Doch viel Selbstvertrauen, eine breite Brust gibt der Treffer Alonsos Team nicht. Nach dem Seitenwechsel drückt vielmehr St. Pauli auf den Ausgleich. Erst hält Radetzky Smiths Freistoß grandios. Danach nimmt der Kölner Keller Gilavogis vermeintlichen Ausgleich wegen Handspiels wieder zurück. Doch in der 78. Minute fällt dann das verdiente 1:1. Bukalfa findet eine Lücke, die eigentlich gar nicht da ist.
Mein Fühlung aufs Platz ist, dass wir vermissen schon die Energie, die Spiele am Ende zu noch umdrehen.
Denn diese Gabe, mit späten Toren Spiele noch für sich zu entscheiden, ist Leverkusen abhanden gekommen. Für St. Pauli ein wichtiger Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.
Ich glaube trotzdem, dass wir auch mal wieder ein Ausrufezeichen gezeigt haben an die Konkurrenz, dass wir nicht locker lassen, dass wir weiter punkten wollen.
Für Bayer dagegen ist dieses Unentschieden ein großer Dämpfer im Meisterschaftsrennen.
Eintracht Frankfurt muss weiter hart arbeiten für einen Platz in der Champions League, auch heute in Augsburg. Dass es überhaupt zu einem Punkt reichte, lag auch an Kevin Trapp. Der Keeper hat bei seiner Startelf-Rückkehr eine richtig starke Leistung gezeigt, genau wie sein Augsburger Gegenüber. Und unter Kollegen weiß man gute Handarbeit durchaus zu schätzen.
Die beiden beglückwünschen sich gegenseitig zu ihrer Leistung. Kevin Trapp, der Mann in Gelb, und Finn Dahmen, hellblau. Die beiden Torhüter halten alles, was es an diesem Fußballnachmittag zu halten gibt. Dahmen mit der Fußspitze gegen Etikete. Dann mit einem sensationellen Reflex gegen Tuta.
Beide Torhüter haben heute ihren Teil dazu beigetragen, dass es 0-0 ausgegangen ist. Ja, es hätte normalerweise mindestens mal eins oder zwei Tore geben können. Ja, aber es sollte nicht sein, was natürlich schade ist.
Kevin Trapp ist nach seiner Schienbeinverletzung wieder topfit. Kurz vor Schluss hält er das Unentschieden gegen Philipp Tietz fest. Nach dem Aus in der Europa League gibt die Eintracht nach einer schwachen ersten Hälfte in der zweiten Halbzeit eine starke Antwort und ist weiter auf Champions League-Kurs.
Wir spielen bisher wirklich eine tolle Saison und haben die Chance oder die Möglichkeit, was Großes zu erreichen. Und das spürt man in der Mannschaft, dass alle Lust drauf haben, dass keine Angst hat, was zu verlieren, sondern eher sich darauf freut, was gewinnen zu können.
Beide Torhüter haben auch einmal Glück bei Pfostentreffern. Und Finn Dahmen darf sich zusätzlich bei Cedric Zesiger bedanken. Diese Rettungsaktion ist die Szene des Spiels. Und auch deswegen ist es zwar ein torloses, aber erfolgreiches für beide Torhüter.
Aber jetzt gibt's auch Tore versprochen von Europaträumen, nämlich auch die beiden nächsten Mannschaften. Und wenn zwei Konkurrenten direkt aufeinandertreffen, wie heute im Borussen-Duell, spricht man ja immer so gern von einem sogenannten 6-Punkte-Spiel. Auch wenn es für Sieger Dortmund natürlich nur 3 Zähler gibt. Gefühlt ist es trotzdem mindestens einer mehr, denn durch den knappen Erfolg ist Dortmund an Mönchengladbach in der Tabelle vorbeigezogen.
Dortmund schießt 3 Tore in weniger als 9 Minuten und hat nun wieder die internationalen Plätze im Visier.
Ja, also ich glaube, für uns ist jetzt einfach jedes Spiel ein Endspiel. Wir wissen, dass wir können einfach jetzt nicht Punkte verlieren und es wird eng, aber wir müssen diese Hoffnung und Glauben haben, dass wir es noch schaffen können.
Dabei begann das Spiel denkbar unglücklich für den BVB. Itakura nutzte die unfreiwillige Vorlage von Dortmunds Bensibaini. 24. Spielminute, Mönchengladbach führte etwas überraschend. Denn eigentlich war Dortmund spielbestimmend, brachte jedoch keinen Schuss aufs Gladbacher Tor, bis kurz vor der Halbzeit Pascal Groß Serhou Guirassy bediente. Erster Torschuss der Schwarz-Gelben im Spiel, Ausgleich in der 41. Minute. Und noch war nicht Pause. Dortmund wieder über rechts, diesmal Jan Kutu, Adeyemi und Felix Metscher. 2:1 für Borussia Dortmund. Nur 2,5 Minuten nach dem Ausgleich traf der BVB nach demselben Muster. Flanke von rechts in die Mitte und drin. Immer noch kein Pausenpfiff und Gladbach jetzt ziemlich von der Rolle. Der BVB, sie ahnen es, über rechts, Guirassy, Omli und dann stand Daniel Svensson goldrichtig. In knapp 9 Minuten das Spiel gedreht und Gegner Mönchengladbach in der Tabelle überholt. Dortmund darf nun wieder von Europa träumen.
Wir sind mit der Entwicklung zufrieden, aber wir als BVB müssen liefern und das haben wir heute Gott sei Dank auch getan.
Im zweiten Durchgang wurde es nochmal spannend. Metscher traf Kleindienst im Strafraum, die Entscheidung nach Videobeweis Elfmeter. Kevin Stöger konnte für Gladbach noch verkürzen, am Ende also ein 3:2-Sieg für Dortmund, der dem BVB ganz viel Hoffnung macht.
Die Tabelle. Die Bayern vergrößern den Abstand auf Leverkusen. Frankfurt bleibt Dritter. Dortmund verbessert sich auf Platz 7. Mönchengladbach ist 9. Augsburg dahinter auf Rang 10. St. Pauli zieht vorbei an Hoffenheim. Den Relegationsplatz belegt Heidenheim. Auf den Abstiegsplätzen Bochum und Kiel. Werner Lorand ist tot. Der legendäre Trainer des TSV 1860 München starb heute im Alter von 76 Jahren. Lorand trainierte die Löwen 9 Jahre lang. Er führte den Verein aus der damals noch drittklassigen Bayernliga in die Bundesliga. Die Spiele seiner Mannschaft verfolgte er oft extrem emotional. Auch deshalb war er bei seinen Fans so beliebt. Er kann es also doch noch, auch wenn es in den vergangenen Monaten nicht danach aussah. Tennisprofi Alexander Zverev hat sich heute an seinem 28. Geburtstag quasi selbst beschenkt. Mit dem Sieg beim ATP-Turnier in München. Glückwunsch dazu.
Ein Geburtstagsständchen von über 6.000 Zuschauern. Alexander Zverev feiert seinen ersten Turniersieg überhaupt in diesem Jahr, ausgerechnet beim Heimturnier in München.
Jetzt stehe ich hier mit dem Pokal, deswegen vielen, vielen Dank. Es war eine wunderschöne Woche, es war eine wunderschöne Atmosphäre. Und es hat mir riesig Spaß gemacht, vor euch zu spielen.
Zverev im weißen Dress lässt schon im ersten Satz seinem Gegner Ben Shelton aus den USA wenig Chancen. Nach nur 28 Minuten sichert sich der Hamburger den ersten Satz mit 6:2. Auch im zweiten Satz dominiert Zverev. Ihm gelingt ein frühes Break und diesen Vorsprung kann der derzeit beste deutsche Tennisspieler souverän verteidigen. Nach den erfolglosen Wochen ist vor allem die mentale Stärke zurück. 6-mal in Folge kam er nicht über ein Viertelfinale hinaus. Heute, nach 1:11, verwandelt Zverev seinen ersten Matchball zum 6:2 und 6:4-Erfolg. Es ist eine perfekte Turnierwoche für Alexander Zverev. Gekrönt an seinem 28. Geburtstag mit dem 24. Karrieretitel, die Trendwende Richtung der kommenden Grand-Slam-Turniere ist ihm mehr als gelungen.
Und jetzt hat Claudia hier den Aufschlag fürs weitere Osterwetter. Heute war es ja, man könnte sagen, ziemlich bunt. Welche Himmelsfarben sind denn morgen im Spiel am Ostermontag?
Julia, es geht genauso bunt weiter. Das heißt, in den nächsten Tagen Schauer, Gewitter, klassisch für den April. Denn der kann eine ganze Menge. Wenn wir uns mal angucken, heute in Chemnitz 20,7 Grad. Ja, es gab immer wieder mal Schauer und Gewitter in Deutschland. Aber 2018, da hatten wir Sommerwetter pur, 26,9 Grad. 1991 0,5 Grad. Das war natürlich nicht immer Ostern, aber es war immer der 20. April. Also da ist von richtig kalt bis zu fast schon hochsommerlich, alles möglich. Und die nächsten Tage geht es auch genauso weiter. Heute Schauer, zum Teil kräftige Gewitter. Man sieht hier noch diese roten Echos, die sich weiter jetzt nach Norden verlagern und etwas nachlassen. Das heißt, so kräftig, was Regenmengen angeht, wird das in der Nacht nicht mehr weitergehen. Das Ganze zieht weiter. Man sieht ganz schön formiert allerdings die Schauer und Gewitter, die dann morgen nach Nordosten ziehen. Dann kommt aus Südwesten, Westen ein neues Regengebiet herein. Erneut mit Schauern und Gewittern. Mehr oder weniger geht es die ganzen nächsten Tage so weiter. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück, da wo dichte Wolken sind, auf 10 bis 12 Grad. Sonst, wo es klar ist, 3 bis 5 Grad. Am Nachmittag relativ einheitliche Temperaturen. Zumindest da, wo die Sonne scheint, 17 bis 21 Grad. Im Dauergrau sind es gerade mal 13 bis 15 Grad. Und die nächsten Tage bringen Schauer, bringen Gewitter. Dienstag am ehesten in Bayern trocken, 17 bis 20 Grad. Am Mittwoch maximal 21 Grad. Auch da gibt es zwischen den Schauern immer mal wieder trockene Abschnitte und etwas Sonne. Aber so ein einheitliches Wetter wird es nicht geben.
Danke, Claudia, für die bunte Ostermischung. Das war's von uns am Ostersonntag. Und in wenigen Momenten beginnt dann der Ostermontag. Noch ein Feiertag und für Sie hoffentlich ein freier Tag.
Hier geht's weiter mit dem Film Frühstück bei Monsieur Henri.
Tja, morgen ist Ingo Zamperoni hier wieder für Sie da.
Tschüss.
Ach da, naja, steht ja auch da. Tschüss.
Gut. Als hättet ihr es geprobt. Wir wünschen Ihnen einen sehr schönen Ostermontag. Tschüss.